Menschenrechte, Recht auf Arbeit in Europa. Organisiert wird diese Veranstaltungsreihe von SOS Menschenrechte. Im folgenden Vortrag handelt es sich um einen Input von Oliver König, der sich mit seiner Forschungsarbeit noch tiefer mit der Materie auseinandergesetzt hat und sich mit den Fragen der beruflichen Teilhabe und Ausgrenzung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und Lernschwierigkeiten beschäftigt. Welche biografischen Erfahrungen haben Sie im Forschungsprojekt gemacht und inwiefern können Sie sich aktiv gegenüber Erwerbsarbeit als Lebens- und Identitätsziel positionieren? Mehr dazu beim Input von Oliver König.
Schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte in den nächsten 20 Minuten Ihnen einen Einblick geben in ein knapp 5-jähriges Forschungsprojekt, in dem es um Fragen der beruflichen Teilhabe und Ausgrenzung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und Lernschwierigkeiten gegangen ist. Es ist jetzt vor kurzem meine Doktorarbeit auch im Springer Verlag erschienen, kleine Werbung in eigener Sache. Und dieses Projekt, und ich denke, das war auch eine der ganz spannenden Sachen. Es war das erste Projekt im Bereich Grundlagenforschung, in der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auch als Forschende mit eingebunden waren. Ja, ich möchte kurz das über Hintergründe, Spannungsfelder und mein eigenes Forschungsinteresse in dem Zusammenhang erzählen. Werde einen Ausschnitt, also ich bemühe mich, die Komplexität von 5 Jahren und knapp 500 Seiten in verschriftlichter Form in 20 Minuten zu präsentieren, ein Modell darstellen, wo 20 Menschen mit Beeinträchtigung, denen aufgrund vielfältiger Barrieren der Zugang zu Erwerbsarbeit in ihrer Biografie bislang vorenthalten worden ist, geschaut worden ist, welche biografischen Erfahrungen haben sie gemacht und inwiefern können sie sich aktiv gegenüber Erwerbsarbeit als Lebens- oder Identitätsziel positionieren, und möchte einige Kernaussagen aus einer daraus entwickelten Theorie-Skizze präsentieren, die ich im klassischen Verenglished Enabling und Disabling Spaces, also Möglichkeits- und Unmöglichkeitsräume, genannt habe. Ja. Wenn wir ein Stück weit historisch zurückblicken, Mike Oliver, einer der ersten oder der erste Professor in Großbritannien für Disability Studies, hat ganz, ganz eindrucksvoll nachzeichnen können, wie die historische Identifizierung, Etikettierung, aber auch die lebenslange Separation von Menschen mit Behinderungen in einem ganz engen Wechselverhältnis zum Aufkommen der Industrialisierung und des Kapitalismus gekommen ist. Und Menschen mit Beeinträchtigungen in dem Kontext als Arbeitskräfte minderer Güte bewertet worden sind. Bis heute, Marianne hat ja schon über Werkstätten, fähigkeitsorientierte Aktivität gesprochen, legitimieren sich derartige Einrichtungen ganz, ganz stark an der Feststellung der Arbeitsunfähigkeit der in diesen Einrichtungen arbeitenden Menschen, was ein Stück weit quasi auch die ökonomische Wertlosigkeit dieser Personen impliziert und auch im Erleben von vielen Menschen auch so wahrgenommen wird. Die UN-Behindertenrechtskonvention, und da werde ich jetzt nicht mehr weiter in die Tiefe gehen, mir war es wichtig, so darzustellen, wie auch der Inklusionsbegriff durch die UN-Konvention greifbar geworden ist. Und die UN-Konvention stellt die Lebensaspirationen von Menschen mit Beeinträchtigung in den Kontext allgemein und gesellschaftlich geteilter Lebensziele. So auch Artikel 27, der sagt, Menschen haben das Recht, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, der in einem offenen und inklusiven Arbeitsmarkt frei gewählt und angenommen werden kann. Demgegenüber, und auch darauf ist Marianne Schulze schon eingegangen, steht ein klassisches Lebenslaufmuster, das hier als behindertes Lebenslaufmuster beschrieben worden ist. Es gibt dem Besuch eines Sonderkindergartens, dem folgt zumeist der Besuch einer Sonderschule. Das ist jetzt ein Zitat aus Deutschland, wo ein Stück weit andere Strukturen vorherrschen, die Aufnahme in den Trainingsbereich einer Werkstatt für behinderte Menschen und eine dauerhafte Beschäftigung in diesen Einrichtungen. Also wenn von Prekarität die Rede war, ist der Luxus einer lebenslangen Beschäftigung in einem Betrieb gleichwohl für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten Teil ihrer, aber häufig nicht selbst gewählten Normalität. Genauso wie die Beschäftigung ist auch das Wohnen sehr stark getaktet. Das Verlassen der Familie wird meist durch die Aufnahme in einer Wohneinrichtung mit ganz klar abfolgenden Rhythmen und Abläufen strukturiert. Es ist gesagt worden, dass ich mich jetzt schon seit vielen Jahren noch mit der Frage auseinandersetze, wie es Menschen gelingen kann, für sich positive Identitätskonzepte und Selbstkonzepte zu entwickeln. Und wenn man sich die Forschung zum Thema Identität von Menschen mit Beeinträchtigung und im Besonderen von Menschen mit Lernschwierigkeiten ansieht, dann spricht man sehr, sehr häufig von, in Anlehnung an Goffman, von so etwas wie einer beschädigten Identität. Und ich habe hier ein Zitat von zwei Forscherinnen aus den USA übersetzt, die schreiben: Menschen mit Lernschwierigkeiten tragen ein Label und eine damit assoziierte soziale Identität, welche den zentralen Bestimmungsfaktor für ihre Lebensmöglichkeiten und den Charakter ihrer sozialen Beziehungen darstellt. Dieses Label ist ein Masterstatus, welcher alle anderen sozialen Identitäten wie Geschlecht oder Erwachsensein beeinflusst und überschreibt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe im Kontext meiner Tätigkeit immer wieder Menschen getroffen, die ganz anders für sich eingetreten sind und ganz andere Selbstkonzepte und Bilder hatten. Und ein Großteil dieser Menschen war über mehrere Jahre im Kontext der politisch ausgerichteten Selbstvertretungsarbeit organisiert. Und es gibt mittlerweile auch eine Reihe an Studien, international auch schon im deutschsprachigen Raum, die zeigen, dass gerade dieser Raum der Peer-Arbeit, der politisch ausgerichteten Selbstvertretung für viele Menschen so etwas wie einen kulturellen Raum darstellt, in denen vormals sehr defizitäre, individualisierte Zuschreibungen gänzlich neu ausverhandelt werden können und Menschen dadurch befähigt werden, für sich selbst auch Behinderung als einen, aber nicht einen allumfassenden Teil ihrer Identität zu sehen und dementsprechend auch aufzutreten. Ja, so kam es auch zu meinem Forschungsinteresse und das Interesse, das eben dieses knapp 5-jährige Grundlagenforschungsprojekt angeleitet hat, wo ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, ob es Menschen auch außerhalb von Selbstvertretungsgruppen möglich sein kann, ihre Identität und ihre soziale Position in der Gesellschaft frei und gleichberechtigt zu verhandeln oder ob sie gerade im Lichte unserer zunehmend neoliberalen, auf Leistung, Information, Maximierung zählenden Wirtschaftsorientierung auf auch in der Selbstwahrnehmung randständige soziale Positionen außerhalb des Erwerbssystems festgelegt sind. Ich habe in diesem Zusammenhang, ich glaube, über 70 lebensgeschichtliche Interviews mit knapp 30 Personen über einen Zeitraum von knapp 3 Jahren geführt, die ich besucht habe, auch über einen längeren Zeitraum kennengelernt habe und 20 Personen dann knapp 3 Jahre begleitet habe. Und allen diesen 20 Personen war gemeinsam, dass sie über die Dauer dieser begleitenden Forschung keiner dauerhaften, teilweise gab es freiwilligen Arbeit in unterschiedlicher Form und auch keiner selbstsubsistenten Arbeit. Eine Person war geringfügig angestellt neben ihrer Frühpensionierung. Das heißt, und diese Personen waren zur Hälfte Männer und Frauen und zwischen 24 und 52 Jahren alt, also haben ein großes Spektrum des erwerbsfähigen Alters abgedeckt. Das heißt, der Wunsch nach Arbeit oder die Möglichkeit, ob diese Menschen für sich Erwerbsarbeit als Identitätsziel verhandeln können, also ob sie es wahrnehmen und entsprechend verhandeln können, war also immer ein Raum, der auf die Zukunft gerichtet war. Insofern projektive Positionierung gegenüber Erwerbsarbeit als Identitätsziel. Und von diesen 20 Personen gab es 8, für die Arbeit kein näheres Ziel war. Und im Rahmen von ganz konkreten Aussagen sieht man hier schon, weiß nicht, geht nicht und will nicht. Also bei 2 Personen so ein Stück weit grundlegende Informationen haben gefehlt, was denn überhaupt den Unterschied zwischen einer Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder einer Arbeit in der Werkstätte ausmacht. Bei 5 Menschen waren externe Zuschreibungen nach für eine Arbeit außerhalb der Werkstätte bist du zu schwer behindert Teil ihrer identitären Vorstellung gewesen. Und nur eine Person war dabei, die für sich wirklich gesagt hat, nein, das will ich nicht. Genauso viele Menschen, nämlich 8 Menschen, die hier als Gruppe bezeichnet wurden, wo eine Arbeit ein Identitätsentwurf darstellt, also unter Anführungszeichen steht hier, ich will aber, sich dadurch ausgezeichnet, dass diese Menschen in unterschiedlicher Form sich gedanklich mit diesem Wunsch nach einer Veränderung ihrer beruflichen Situation auseinandergesetzt haben, aber für sich eigentlich diesen Bereich arbeiten zu gehen, nicht als etwas gesehen haben, was sie aktiv beeinflussen können. Also sie waren unterschiedlichen Unterstützungen passiv ausgesetzt. Und die letzte und kleinste Gruppe, und ich erhebe ja nicht den Anspruch auf Repräsentativität, das war auch eine qualitative Untersuchung, waren Menschen, für die Arbeit wirklich ein fester Bestandteil ihrer Lebensaspirationen und Lebensziele waren. Menschen, die wirklich gesagt haben, ich will arbeiten gehen. Die so etwas wie einen inneren Entschluss getroffen haben, die ihr bisheriges Leben Revue passieren haben lassen und geschaut haben, welche Ressourcen stehen mir eigentlich zu, was kann ich in der Zukunft antizipieren und erwarten, und die auch begonnen haben, aktiv Schritte zur Realisierung dieses Ziels zu setzen. Ich möchte einfach nur ganz kurz Ihnen so einen Einblick geben. Ich weiß, das ist jetzt unglaublich viel Text, aber dass Sie so ein bisschen ein Gespür bekommen, wie ähnlich, aber auch wie unterschiedlich die biografischen Verläufe und Lebensbedingungen dieser Menschen waren. Also sie haben von oben nach unten immer die Gruppen und von links nach rechts zentrale Kategorien wie soziale Beziehungen, Familie, Wohnen und Freizeit. Bei der Gruppe, für die Arbeit kein Identitätsziel war, sehen wir, dass soziale Beziehungen großteils gefehlt haben. Wenn, dann gab es Beziehungen innerhalb von Behinderteneinrichtungen, denen ein hoher Bindungscharakter hinzugekommen ist, gleichwohl diese Menschen wenig soziale Anerkennung erfahren haben. Es gab da, wo es Familie noch gab, eine hohe Abhängigkeit, teilweise sehr asymmetrische Beziehungsverhältnisse. Es zeigte sich biografisch, dass Verantwortung diesen Menschen nie zugestanden worden ist, dass sie keine Risiken eingehen konnten und dass Familie häufig die einzig unbezahlten sozialen Bezugspersonen waren. Im Bereich des Wohnen konnten diese Menschen den Übergang in zumeist institutionelle Wohnformen nicht selbst bestimmen. Sie konnten nicht sagen, jetzt fühle ich mich bereit, jetzt möchte ich von zu Hause ausziehen. Und sie waren durchwegs in sehr fremdbestimmenden Wohnformen, denen ein hohes Ausmaß an Infantilisierung vorherrschend gewesen sind, wohnhaft. Der zweiten Gruppe sehen wir auch da, dass weitestgehend Beziehungen gefehlt haben, die so etwas wie eine soziale Brückenfunktion in weiterführende Netzwerke darstellen können und dass die Hauptquelle von Zugehörigkeit in den familiären und institutionellen Lebenswelten verhaftet war. Was ein großer Punkt ist, dass diese Menschen große Angst hatten davor, diese für sie sehr bedeutsamen sozialen Kontakte zu verlieren. Im Kontext von Familie und Wohnen haben wir hier sehr heterogene Bilder gesehen. Auf der einen Seite ganz klare elterliche Strukturierung und Kontrolle, aber auch ein hohes Ausmaß an emotionaler Unterstützung. Alle diese Personen haben ihre eigenen Erwartungshaltungen ganz, ganz stark an die Erwartungshaltungen ihrer Familien gekoppelt. In der dritten Gruppe, also da sieht man dann auch so stark den Unterschied, war ein über den Lebensverlauf stark kleines, aber vorhandenes wechselseitiges Netzwerk an Freundschaften und sozialen Beziehungen entwickelt worden, die eben wiederum häufig in Peer-Kontexten und in Selbstvertretungsgruppen gefunden wurden. Diese Menschen hatten sich weitestgehend von ihren Familien emanzipiert und wechselseitige Beziehungsstrukturen aufgebaut und hatten Unabhängigkeit gegenüber anderen strukturierenden und grenzensetzenden Institutionen wie Wohnheimen, der Sachwalterschaft und so weiter in ihrem Leben bereits durchgesetzt. Genau. Ich gehe jetzt so mit Blick auf die Zeit ein bisschen weiter und gehe noch in einige dieser Kernaussagen dieses Modells von Möglichkeits- und Unmöglichkeitsräumen ein. Was mir wichtig war aufzuzeigen, war, dass die Tatsache, ob Menschen, jetzt in Klammer Menschen mit Lernschwierigkeiten, in die Lage versetzt werden, für sich gedankliche Identitätsentwürfe zu entwickeln, wie möchte ich leben, wie möchte ich arbeiten, mit wem möchte ich meine Freizeit verbringen, diesbezüglich eine aktive Position einnehmen zu können, in der ich sage, ich will das auch, aus der heraus ich auch wirklich aktiv Schritte zur Realisierung und Umsetzung leisten kann, abhängig war und ist von den unterschiedlichsten Räumen und den Bedingungen, die in diesen Räumen geherrscht haben, welche Strukturen dort vorherrschend gewesen sind, welche sozialen Positionen die Menschen dort einnehmen können. Waren sie permanent auf dem Pol der Ohnmacht oder hatten sie auch die Möglichkeit, eigenständig Dinge beeinflussen zu können? Wie war das Verhältnis dieser Räume zueinander? Es hat sich gezeigt für viele Menschen, dass ein neuer sozialer Raum ganz neue soziale Erfahrungen ermöglicht hat und in dem Moment Empowerment-Prozesse möglich geworden sind. Bei manchen Personen war aber das Kräfteverhältnis derart unausgewogen, dass in allen anderen sozialen Kontexten wiederum Bevormundung, Paternalismus und andere Formen derart stark waren, dass diese ersten aufkeimenden Impulse gar keine Chance hatten, als kleine Pflanze irgendwo durch die Erdoberfläche zu treten und sich damit quasi weiter zu wachsen. Und entscheidend ist, ob all diese Faktoren, also diese Räume, den Menschen Zugang zu Ressourcen ermöglicht haben, der Gestaltbarkeit im Sinne von Macht, die eigene Biografie nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Nur ganz kurz, ich habe mich sehr stark an Anthony Giddens orientiert und seine Vorstellung einer sehr produktiven Form von Macht, die ganz, ganz eng im Zusammenhang steht mit der Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Und er sagt, dass Macht zu haben, die Fähigkeit einer Person meint, auf ihr Leben oder das Leben anderer Menschen einen Effekt zu erzielen oder einen Zustand zu erreichen. Und Macht zu haben bedeutet demnach auch, im Hinblick auf ein angestrebtes Ziel oder einen Zustand, den ich erreichen möchte, eine Reihe an Kräften zur Entfaltung bringen zu können, einschließlich, und das ist hier, denke ich, auch sehr bedeutsam, derjenigen, die der Beeinflussung von anderen Menschen entfalteter Kräfte dient. Also auch die Frage, kann ich Menschen, die mir Assistenz oder Unterstützung gewähren, auch dazu bringen, dass sie mich bei selbstgewählten Zielen in einer Art und Weise begleiten, wie ich meine Ziele auch erreichen kann. Ja, schlussendlich ist es mir gelungen und es ist alles etwas komplexer, als es mir in der Lage ist, in den letzten 5 Minuten noch darzustellen, aber 6 grundlegende Ressourcen zu identifizieren, die in unterschiedlicher Weise in sozialen Räumen angelegt sind oder nicht. Die erste und wirklich grundlegend fundamentale Ressource ist die Frage von Information, Wissen und Bildung. Marianne Schulze ist auch auf den Kontext von Bildung eingegangen. Nämlich ob den Menschen überhaupt Informationen in einer Art und Weise verfügbar waren, dass sie informierte Entscheidungen darüber treffen können, wie sie leben oder arbeiten möchten. Mit einer Behinderung geboren zu werden, beeinflusst in massiver Art und Weise die emotionale Bindung zur Familie und auch zu anderen Menschen. In diesem Sample der 20 Personen waren mehr als 3/4 dabei, die im Laufe ihrer Biografie ganz vielfältige Trennungserfahrungen durchmachen mussten, weil die nächstgelegene Schule nicht die Schule im Ort, sondern das Internat 100 Kilometer weiter war, wo im Alter von 6 Jahren pädagogische Autoritäten gemeint haben, es wäre für die Entwicklung dieses Kindes besser, in einer derartigen Schule untergebracht zu werden. Das heißt, grundlegende Erfahrungen, die Menschen ohne Behinderung häufig, natürlich auch nicht immer, in ihrer Primärfamilie machen, wo so grundlegende emotionale Sicherheit erworben wird, das sind Erfahrungen, die häufig erst nachträglich im Laufe der Biografie erworben werden mussten und die so hier eben ganz, ganz zentral von Zutrauen und Anerkennung geprägt sein müssen. Soziale Netzwerke, die soziale Erfahrung von Beziehungen, die freiwillig eingegangen sind und die auf einer aktiven Zugehörigkeit basieren. Also nicht einer Zugehörigkeit auf der Basis, man steckt Menschen auf der Grundlage der gleichen Diagnose, der gleichen Zuschreibung in eine Einrichtung. Auch dort finden Beziehungen statt, denen aber häufig dieser Aspekt der Freiwilligkeit und der Zugehörigkeit, aber auch der Wechselseitigkeit fehlt. Im Idealfall schaffen Räume Brücken über soziale Netzwerke, dass dadurch neue Ressourcen ermöglicht werden und Menschen darüber, wie eben auch angesprochen, also im Kontext von Unterstützungskreisen oder der persönlichen Zukunftsplanung, dadurch sich Möglichkeiten noch multiplizieren können. Unterstützung, also all die drei vorher angesprochenen Ressourcen, sind ganz, ganz stark in der Art und Weise, mit was für einem Selbstverständnis Assistenz, Unterstützung oder Betreuung an die Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung herangehen. In ganz, ganz wenigen Fällen gab es Unterstützung, die von Betroffenen noch wirklich als hilfreich empfunden worden ist, die immer wieder situationsspezifisch ausgehandelt worden ist, transparent war und in denen das Gegenüber, auch wenn es eine Beeinträchtigung hat, als aktiver und gleichberechtigter Verhandlungspartner aufgefasst worden ist. Sich positiv oder zumindest einigermaßen mit der eigenen Beeinträchtigung und den Möglichkeiten arrangiert zu haben, eine eigene Positionierung eingenommen zu haben hinsichtlich der Vielfalt an Zuschreibungen, denen Menschen mit Beeinträchtigung ausgesetzt sind. Meine Studien haben ganz, ganz stark gezeigt, dass je mehr Menschen ein exponiertes Leben führen, je mehr sie sich an den Rand von Systemen bewegen, also raus aus dem ganz, ganz engen Schonraum, umso mehr nehmen sie derartige Zuschreibungen wahr und müssen einen Weg finden, sich aktiv diesbezüglich zu positionieren und eine hoffentlich positive Selbstsicht zu entwickeln. Und schlussendlich, ob all diese Ressourcen Menschen dazu bewegen, Selbstwirksamkeitserfahrungen zu erlangen. Zunächst einmal im Kleinen, aber dann noch immer größer. Einfluss zu haben auf die eigene Lebenswelt und die eingeschlagenen beruflichen Lebensverläufe, also im Sinn von Giddens Macht zu haben. Ich bin jetzt schon eigentlich am Schluss. Nur in den seltensten Fällen war bei den 12 Menschen, die für die Arbeit ein wesentliches Kriterium war, auch wirklich intrinsisch motiviert oder ein Wert für sich. Zumeist war es die Wahrnehmung von strukturellen und institutionellen Grenzen in den unterschiedlichen räumlichen Kontexten, in denen sich Menschen bewegt haben, die die motivationale Basis dafür gelegt haben, dass Menschen sich beruflich verändern wollen. Und im Mittelpunkt stand fast immer explizit oder implizit der Wunsch, als erwachsener Mensch anerkannt zu werden. Die eigene Wertigkeit und die finanzielle Unabhängigkeit gegenüber der Familie zu bestätigen, sich gegenüber grenzensetzenden sozialen Systemen die eigene Selbstständigkeit unter Beweis stellen und die eigenen Möglichkeiten zu erweitern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, einen Weg aus der Sachwalterschaft zu finden, mehr Geld zu haben und Unabhängigkeit von sozialen Transferleistungen, die manche auch in der Selbstwahrnehmung wirklich als Almosen begriffen haben, zu erreichen, soziale Netzwerke zu vergrößern, neue Menschen kennenzulernen und neue Rollen einzunehmen und auch im Fall von einigen Personen in der Vorstellung, wie Marianne es am Anfang angesprochen hat, wenn ich arbeite, dann bin ich normal. Also durch eine Erwerbsarbeit quasi diesen Zuschreibungen zu entrinnen und wirklich in die Welt der Normalität dadurch auch eintauchen zu können. Dankeschön.
Das Referat fand im Rahmen der Vortragsreihe Menschenrechte, Recht auf Arbeit in Europa statt. Veranstaltet wird die Vortragsreihe von SOS Menschenrechte.